Wir kommen zu Kapitel 19. Ich denke, mein geliebter Freund Thomas Ness zu Bamberg und Bochum, wenn du möchtest natürlich, lies uns das Kapitel vor. Du hast so eine tolle Stimme. Magst du oder magst du nicht mehr?
Ja, ja. Ich muss gucken.
19? 19 ist oben. Wir sind auf Seite 4, oben 4. Okay, alles klar. Okay. Haben Sie alle, Christel Lanzig, habt ihr alle 19 oben? Haben Sie alle Ihr Paket, Ihr fertiges? Helene Köhn, Charlie, Silke, haben Sie, Jakob, ich meine, ja. Hast du?
Ja, okay.
Deine Mama?
Ich bitte nicht, ich habe es irgendwie verlegt.
Dann guck mit deinem Sohn.
Da steht oben 4 von 5.
Da steht 4 von 5, sie hat's. Okay, haben Sie es alle, Margit Reichle? Frau Reichle, haben Sie es?
Ja, natürlich, ich habe schon zweimal Ja gesagt.
Okay, wunderbar. Thomas Ness, hohe Konzentration, Gottesdienst pur. Gott will sich uns mitteilen über ein neues Kapitel. Thomas Ness.
Achab meldete Isabel alles, was er Jahu getan hatte, über alles, wie er all die Kinder mit dem Schwert umgebracht hatte. Isabel sandte einen Boten zu Eliahu mit dem Spruch: So mögen die Götter tun, so hinzufügen, ja, morgen zur Stunde mache ich deine Seele der Seele eines von jedem gleich.
Ja.
Als er es ersah, erhob er sich und ging fort in seine Seele. Als er nach Beersheba kam, das schon in Jehuda ist, ließ er seinen Knaben dort bleiben. Er selber aber ging in die Wüste hinein, einen Tagesweg. Wie er so weit gekommen war, setzte er sich unter einen einsamen Ginsterbusch. Er wünschte seiner Seele zu sterben. Er sprach: Nun ist genug, du nimm meine Seele. Ich bin ja nicht besser als meine Väter. Er legte sich hin und entschlief unter dem einsamen Ginsterbusch. Da rührte ein Bote ihn an, der sprach zu ihm: Erhieb dich, iss. Er blickte sich um. Da zu seinen Häupten ein Glühsteinbach und ein Krug Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder hin. Aber sein Bote kehrte wieder zum zweiten Mal und rührte ihn an. Er sprach: Erheb dich, iss. Genug noch hast du des Wegs. Er erhob sich, aß und trank. Dann ging er in der Kraft dieser Atzung.
Entschuldigung, möchte ich mich wirklich für Buber entschuldigen. Das ist ein unmöglich altes Wort. Wissen Sie, Bruder Freund, was Atzung bedeutet?
Ja, Nahrung.
Nahrung,
was zu essen geben.
Danke. Wissen Sie, schreiben Sie deutlich da hinten, insbesondere unser Jakob, der das nicht wissen kann. Ich möchte mich wirklich für Buber entschuldigen. Ich sage es in ganz Hochdeutsch. Es ärgert mich, dass Buber das schöne deutsche Wort Nahrung hier nicht benutzt. Denn im Hebräischen heißt es wirklich ganz einfach, Christel, Nahrung. Und das stört mich an Buber. Er hat manchmal solche Anfälle, der liebe Buber. Da muss er irgendein super, mega altes deutsches Wort aus der Schatulle.
Entschuldige, das ist nicht alt, das ist ein Fachausdruck aus der Jägersprache. Die Rehe gehen zur Atzung auf die Waldlichtung. Beispielsweise als Satz.
Ich verstehe, aber hier nicht? In dem Kontext.
Und das ist
ja.
Ja. Hat er das von zu Hause noch immer?
Ja, aber ich finde, hören Sie gerade zu, darf ich Sie bitte, bitte kein Raunen. Ich möchte nur, dass wir darüber nachdenken. Ich verstehe, was unsere wunderbare Roswitha Mück sagt, aber Buber hat manchmal, er hat solche Anwendungen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Wenn es um das Wort Welterbe geht, Erbe, du sollst das Land zum Erbe haben. Wissen Sie, was er da sagt, statt des schönen deutschen Wortes Erbe? Welthufe. So, das gibt es auch, Roswitha. Das ist so unpassend. Ich möchte mich dafür wirklich bei Ihnen entschuldigen, denn ich finde es nicht passend. Buber konnte brillant Deutsch, das wissen wir. Aber er hat manchmal solche Anwandlungen, die das Ganze verkomplizieren, anstatt zu vereinfachen. Und da schreiben Sie bitte in Klammer, das ist eine stinkgewöhnliche Nahrung. Und auch bei Welthufe muss ich jeden Menschen fragen, nicht tausend Leute im Seminar: Herr Dr. Biele, was ist denn Welthufe? Ist das ein Huf von einem Pferd?
Das ist ein Ackermaß.
Ein Ackermaß. Und das ist einfach das Welterbe. Aber das ist eine, gut, jeder Mensch, doch dazu ein älterer Mensch, hat ja auch den Holocaust überlebt, übrigens, Martin Buber, Margit, und hatte solche Anwandlungen wahrscheinlich beweisen zu müssen, wie toll er Deutsch kann. Ich bin ein lieber Schüler von ihm und ich schätze, und er ist ein sehr, aber ein großer Mann, Martin Buber. Aber er hat manchmal Momente in seiner Übersetzung, die mir nicht gefallen. Solche Spezifikationen, Ausflüge ins Verrückte, die einfach mehr stören als helfen. Und darum eben der Punkt, bitte schreiben Sie auch, Atzen und Atzung mag sein, ist ein schöner Begriff, aber hier passt Nahrung viel besser. Und darum, Jakob und die anderen, schreiben Sie, Helene, gerade die Jüngeren unter uns, schreiben Sie Nahrung, ist eine uns gewöhnliche Nahrung, die der Engel ihm hinlegte. Wiewohl wir Roswitha würdigen mit ihrer Erklärung, aber ich finde, hier im Kontext passt das einfach nicht. Dankeschön. Thomas Mess?
Also ich wiederhole den Vers.
Der Vers.
Er erhob sich, aß und trank, dann ging er in der Kraft dieser Atzung 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes Horeb. Dort kam er in die Höhle, dort wollte er nächtigen. Da seine Rede an ihn, er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, eifrig geeifert habe ich für dich, den umscharten Gott. Verlassen wir haben die Söhne Israels deinen Bund, deine Schlachtstätten haben sie zerschärft, deine Künder mit dem Schwert umgebracht, ich allein bin übrig. So trachten sie mir nach der Seele, sie hinwegzunehmen. Es sprach, heraus, steh hin auf den Berg vor mein Antlitz. Da vorüberfahret er, aus Sturmbraus groß und heftig, Berge schwellend, Felsen malmend, fern vor seinem Antlitz, er im Sturme nicht. Und nach dem Sturm ein Beben, er im Beben nicht. Und nach dem Beben ein Feuer, er im Feuer nicht. Aber nach dem Feuer eine Stimme verschwebenden Schweigens. Es geschah, als Elia hörte. Er verhüllte seinen Antlitz mit seinem Mantel. Er trat hinaus, stand am Eingang der Höhle. Da eine Stimme an ihm, es sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, eifrig geeifert habe ich für dich, den umscharten Gott. Verlassen wir haben die Söhne Israels deinen Bund. Deine Schlachtstätten haben sie zerschärft. Deine Künder mit dem Schwert umgebracht. Ich allein bin übrig. So trachten sie mir nach der Seele, sie hinwegzunehmen. Er sprach zu ihm, geh, kehr um auf deinen Weg, bis nach der damaskischen Wüste kommst du hin, salbe Hazael zum König über Aram, und Jehu, Enkelsohn Nimschis, aber sollst du salben zum König über Israel, und Elisha, Sohn Schaphats aus Abel-Bekolah, sollst du salben zum Künder statt deinem. Geschehen wird, was dem Schwert Chasals entrinnt, tötet Jehu. Und was dem Schwert Jehus entrinnt, tötet Elisha. 7000 in Israel lasse ich als Rest. Alle Knie, die sich vor dem Baal nicht bogen, allen Mund, der ihn nicht küsste. Als er von dort dahin gegangen war, fand er Elisha, Sohn Schaphats, der flügte eben 12 Gespanne vor. Selber war er beim Zwölften. Wie Eliahu an ihm vorüberschritt, warf er seinen Mantel auf ihn. Schon verließ er die Rinder und lief Eliahu nach. Er sprach, lass mich nur meinen Vater und meine Mutter küssen, dann gehe ich dir nach. Er sprach zu ihm, geh, kehr um, was habe ich dir denn getan? Er kehrte vom Nachfolgen um. Er nahm das eine Rindergespann, er schlachtete es. Und mit dem Geschirr der Rinder kochte er das Fleisch, er gab es dem Volk zu essen. Dann bog er sich hinweg, ging Eliahu nach. Er durfte ihm aufwarten.
Danke, mein geliebter Freund Thomas Eliahu Ness. Eine spannende Geschichte. Werden wir das so machen, für ihn diesmal nicht das ganze Kapitel zur Partner, zur Tischarbeit zumuten, sondern wir gehen es diesmal Paragraphen für Paragraphen durch. Es ist eine ebenfalls sehr berühmte Geschichte mit vielen Fragen. Es ist ein Kontrastthema zu Kapitel 18, nachdem wir von diesem fulminanten Erlebnis auf dem Berg Karmel gehört haben, ist nun etwas ganz anderes. Ein Rückzug, eine beschauliche Erfahrung, der Mystik übrigens auch sehr stark ausgelegt. Und wir schauen uns das an, wiederum mit unserer tiefen Perspektive, mit der Lupe, mit der inneren Lupe, um zu verstehen, was hier passiert. Wir machen es so, erster Satz. Ich will noch einmal den Grundsatz rabbinischer Arbeit betonen, liebe Freunde und Freundinnen in Löwenstein. Rabbinische Arbeit sagt, jedes Wort, dessen Stellung, dessen Baum, dessen Anatomie hat uns etwas zu sagen, nicht nur der Inhalt. Wir werden uns anschauen, ich möchte Sie dazu immer ja wieder anleiten, zu schauen, nicht nur was steht drin, sondern wie steht etwas drin. Das ist ja die Faszination Bibelarbeit, Christel Lanzenberger. Der blühende Neuling in Löwenstein. Bibelarbeit nach jüdischer Prämisse heißt, schau dir die Worte an, Charlie. Was sagen die Worte? Und vor allem auch etwas, was ich Ihnen sagen möchte, Helene. Wenn etwas weggelassen wird, Wilma Wagner, wunderbarer Neuling, hat das auch Bedeutung. Und das ist etwas, was ich Ihnen unbedingt, und das mache ich ja europaweit, vermitteln möchte. Das kennen Christen nicht. Dass man nicht nur sich einfach auf einen Text stürzt und sagt, was steht drin, das haben wir verstanden und haben die Zusammenhänge erkannt. Ein Jude geht anders vor. Das wissen Sie, aber ich will es einfach verdeutlichungshalber betonen. Ein Jude geht anders vor. Ein Jude schaut sich an, es ist Heilige Schrift, es ist von Gott gegeben, Ingeborg Mimran, es ist Gott gegebene Literatur. Und ein Jude sagt, jeder Buchstabe, jedes Wort, jede Stellung eines Wortes, jede Merkwürdigkeit interessiert mich. Ich gehe über nichts hinweg als Jude, und nicht nur ich, sondern meine großen Rabbiner weltweit. Und die 1000 Kommentare, die ich lesen durfte und immer wieder lese, zeigen, jedes Wort hat eine Bedeutung, jede Erwähnung und jede Verknüpfung mit anderen Worten, was wir ja gestern hatten, zum Beispiel die 5, das 5 auch bedeutet, bewaffnet, gestärkt, gefestigt zu sein. Das ist die Kunst der richtigen Interpretation eines großen Bibeltextes. Machen wir ein konkretes Beispiel. Achab meldete Isabel alles, was Eliau getan hatte und alles, wie er all die Künder mit dem Schwert umgebracht hat. Die Künder sind die Propheten, das haben wir geklärt. Was würden Sie ganz spontan, wir machen Blitzlichter, nennt man das. Blitzlichter. Moriah, ja. Du starke neue Jüdin. Ja. Wenn wir diesen Satz an... Bitte? Aber nicht 100 Jahre, so wie ich. Okay, genau. Wenn wir diesen Satz hören, Achab meldete, das hat er schön übersetzt, unser Meister Buber.
Bitte? So in dem Stil.
Genau, wollte ich gerade sagen. Genau, Roswitha Blitzschatz erfasst. Wenn Sie diesen Satz lesen, und Sie wissen, Achab und Isabel sind Mann und Frau. Die gehen ins Bett miteinander. Die teilen den Palast.
Ja, und gehen die wirklich miteinander?
Ich hoffe doch, dass es... Die schlafen in einem königlichen Bett, hoffe ich zumindest.
Muss ich
sagen. Achab, übrigens, halt, ich schulde Ihnen noch was. Was bedeutet Isabel, müssen wir noch klären. Der Name Isabel. Wer hat eine Idee, das schulde ich Ihnen noch. Was bedeutet Isabel? Ich schulde Ihnen noch Isabel. Ist ein schwieriger Name. Isabel kommt natürlich aus dem Phönizischen, Wiebke. Wiebke, bist du ausgeschlafen? Okay. Wiebke, hören Sie gerade zu. Isabel ist natürlich ein phönizischer Name, aber es gibt eine Parallelität zum Hebräischen, wie er oft bei Namen. Auch den Hazael werden wir noch klären, den neuen zu krönenden aramäischen König. Isabel hat eine spannende Bedeutung. Jenseits des rein phönizisch-heidnischen. I heißt Nein, diese Silbe I, wenn Sie bitte notieren, Bruder Freund. I, dieses I am Anfang bedeutet Nein, das ist die Negation wie nicht oder non, wie man im Deutschen sagt, man ja auch nonverbal, non, dieses non, Thomas, non.
Irrelevant, da haben wir das
von der Reinigung her, das I. Du brillierst ja unentwegt. Bitte? Wenn es am Anfang steht, Dankeschön, Yashir. Wenn das Wort I, das ist eine typische hebräische Wendung, wenn das Wort I am Anfang vorkommt, wie Thomas und Yashir eben sagt, dann hat es die Bedeutung von Negation. Wie er sagt, irrelevant. Oder nonverbal. Und Sevel hat zwei Bedeutungen. Sevel kann von Sevul kommen. Und Sevul ist eine der klassischen biblischen Bezeichnungen für das Heiligtum Gottes. Das Heiligtum, der Palast, der Tempel in Jerusalem. Der Tempel in Jerusalem hat, ob seiner Bedeutung, Hulda, sehr viele Bezeichnungen. Unter anderem Sevul. Und das ist. Ja, genau, Roswitha. Z-E-W-U-L, Sevul. Z-E, Zeppelin, Emil, transkribiert Werner, Udo, Ludwig. Auf Hebräisch, sein, vet, vav, lamet. Wer es Hebräisch haben möchte. Sein, vav, vet, vav, lamet, Sebul. Das ist ein klassischer Begriff in der Bibel, längst schon vor Achab. Und Isebul bedeutet die Frau, die den Tempel eben negiert. Die Tempelnegierende. Das habe ich daraus abgeleitet. Die Tempelnegierende, die Nein sagt zum Tempel in Jerusalem. Und das passt natürlich zu ihrem Programm. Sie negiert den Gott Israels und sie negiert das Heiligtum Jakob, mein Geliebter, des Judentums in Jerusalem. Sie negiert, sie ist eine negierende Ex Negatione, Thomas. Sie lebt Ex Negatione, Aschie. Sie lebt durch Verneinung. Bitte?
Sie kennt das Negieren.
Negieren heißt Verneinen, Leugnen. Verneinen, Leugnen, Aschie. Was passt gut zu ihr? Sie ist die ewige Neinsagerin. Nein, und Achab haben wir geklärt, Vaters Bruder, mit der schönen Ambivalenz. Einerseits Gott als Vater anzusprechen, andererseits durch seine Taten, sein Programm Lügen strafen. Das gibt es oft in der Bibel. Dass ein Mensch ein schönes Programm in seinem Namen hat, sein Verhalten aber scheußlich ist. Das gibt es. Dass ein Mensch einfach durch die Entwicklungen seines Lebens und durch die Verbrechen seines Lebens seinem Namen, wie man auf Deutsch sagt, Lügen straft. Und jetzt passen Sie auf, da ist ein Mann, passen Sie auf, das muss ja knallen zwischen den beiden, Waltraud. Ein Mann, der Achab heißt, ein schöner Name, mein Vater, Achab ist Bruder. Und eine Frau, die sagt, ich will mit deinem Vater nichts zu tun haben. Für mich gibt es nur Astarte. Und jetzt wird nämlich, nachdem wir ja im vorherigen Kapitel, liebe Freunde und Freundinnen, ja eben über Baal und Achab gesprochen haben, das wahre Gesicht der Isabel gezeigt. Sie kommt nun als bedrohender Faktor. Nachdem ja ihr Mann ihn bedroht hat, kommt nun seine Frau und bedroht ihn. Und Achab wird dargestellt, wie Roswitha Mücksch sagte, er berichtet ihr alles, was, wie er die Künder mit dem Schwert umgebracht hatte. Margit, wie würdest du sagen, wie wirkt dieser Satz auf dich? Wenn du dir vorstellst, es ist Heilige Schrift. Und da steht am Anfang dieser Satz, in dieser seiner kurzen, eher technisch informativen, nachrichtendienstmäßigen Mitteilung. Wie wirkt das auf dich?
Negativ.
Kannst du das ein bisschen mit Inhalt füllen?
Naja,
Nein, das meine ich im Moment nicht. Ich meine nicht diese Grundsatzüberlegung. Schau dir nur die Anatomie des Satzes. Ich möchte den Satz genau. Ich möchte, dass wir am Satz, Sekunde, das ist am Satz, nicht allgemeine Überlegungen. Nur den ganz konkreten Satz. Ich wiederhole ihn noch einmal. Achab meldete, das hat er schön übersetzt, meldet im Sinn, wie Nachrichtendienst meldet. Achab meldete Isabel alles, nur den Satz, am Satz bleiben. Was Eliau getan hatte, über alles, wer all die Kühner mit dem Schwert gemacht hatte. Und wir wissen genau, was vorher passiert ist. Dass er nicht nur einfach Menschen umgebracht hat, um es schon beim Namen zu nennen. Wie wirkt denn das dann, was er dann seiner Frau sagt? Margit Reichel, also du Große.
Ich denke, dass sie den Eliyahu bei Ahab schlecht machen will, dass sie ihn in die Pfanne hauen.
Genau das, das wollte ich hören. Christel Lanzi?
Also es ist nur die Tatsache geschildert, dass er es gemeldet hat, aber überhaupt nicht, wie er es bewertet hat. Er ist also überhaupt nicht beteiligt an dem ganzen Fall.
Genau, innerlich nicht beteiligt.
Der Petzer.
Bitte?
Der Petzer.
Ein Petzer. Du guck mal, was die gemacht hat. Nach dem Motto, ein kleines Kind geht zu seiner Mutter und sagt, du Mama, die Roswitha hat mich gestern gezwickt. Mama, sprich mal mit der Roswitha, die hat mich gezwickt. So infantil, könnte man doch sagen, infantil. Bitte, Wildrut, Asir und Elfi. Wildrut? Genau, er hetzt sozusagen den Bluthund auf die Roswitha. Der hat mich gezwickt. Mama, sag ihr da mal. Mama, du sollst mit ihr sprechen. Mama, sagt der Roswitha, die soll mich nicht mehr zwicken. Das wird infantil. Er geht zu seiner Frau und vor allem, was auch noch fehlt, was fehlt noch in dem Satz, wenn Sie sich daran erinnern, was wir gestern, Asir, was wir gestern in Kapitel 18 gelesen haben. Was fehlt in dem Satz? Was will die Bibel uns, achten Sie nur auf die Präzision der Bibel, wir sind bei der Bibel. Was will uns der Satz? Sie wissen, die Bibel sagt oftmals mehr aus, indem sie etwas nicht sagt. Ich wiederhole. Der Heilige Schrift, unser heiligstes Buch der Welt.
Und das Eingreifen Gottes ist völlig unter den Tisch gefallen.
Genau. Merken Sie, wie Roswitha denkt? Das, sagen Sie nochmal der Asir.
Also das Eingreifen Gottes, dass der also jetzt das Opferfeuer entfacht hat.
Ja.
Aller Naturwissenschaften entgegen.
Genau.
Das wird völlig unter den Tisch.
Völlig unter den Tisch. Das sind die Propheten, ja. Aber es wird überhaupt nicht damit alles, was Eliau getan hatte, und indem die Bibel dann diesen Zusatz bringt, über alles, wie er und so weiter umbrachte, ist das alles zusammengefasst in dem Mord, den er an den 450 Baalspriestern veranstaltete. Hätte die Bibel zum Ausdruck bringen wollen, Moriah und Helene, wo ist unsere Große übrigens?
Ich weiß nicht.
Kann jemand nach Shivana schauen? Geht's ihr gut?
Ich weiß nicht. Was für eine Frage ist das?
Wo schläft die Shivana? Muss man sich nach ihr umschauen?
Ich kann mal gucken.
Guckst du mal kurz? Hast du ihre Zimmernummer?
Ungefähr. Ich weiß, dass sie da auf der linken Seite
ist. Sonst fragst du vorne in der Rezeption, die Dame ist da heute, die Isabel. Noch einmal, wenn die Bibel, ich will Ihnen das erklären, wenn die Bibel sagt, über alles, was Eliau getan hatte, über alles, wie er die Künder, wie die Bibel damit sagen, dass dieses alles, was sie nur darin besteht, dass er die Baalspriester umbrachte.
Ja,
das ist der Punkt. Genau. Es wird im Grunde erstens der gesamte Kontext unterlassen. Nicht, was passiert ist, wie Roswitha Mücksch sagte. Und vor allem, es wird alles, und das ist etwas, was typisch ist für Achab, wenn wir heute arbeiten. Achab ist ein Mensch, der immer noch gespalten bleibt, wenn wir das notieren. Er ist immer noch in seiner Zerrissenheit. Achab hat zwar ein großes Erlebnis gehabt, Elfi. Du wolltest was sagen, Elfi?
Ja, also er sagt es auch
Genau. Dass er Angst hat, dass er ein Speichellecker ist. Schreiben Sie es deutlich auf. Achab ist und bleibt ein Speichellecker, um nicht das andere Wort, das mit dem Hintern zu tun hat, zu benutzen. Er ist und bleibt ein Speichellecker, Rita. Er ist und bleibt ein Speichellecker. Er ist so verkauft, so ausgeliefert seiner Frau, dass er wie ein kleiner Junge zu ihr gehen muss. Das hätte sie doch auch so mitbekommen.
Chef gegenüber.
Bitte?
Er kommt zum Chef.
Genau, er kommt zum Chef. Genau, richtig. Völlig untergeordnet, unterwürfig. Und wie die Bibel sagt, er war wirklich verkauft. Er hat seine Seele verkauft an den Götzendienst seiner Gattin aus Phönizien. Und das ist tragisch. Und die Bibel will sagen, wenn du deine Seele dem Teufel verkaufst, Stichwort Faust, Sie kennen doch alle als Deutsche das größte deutsche Werk, du hast deine Seele dem Teufel verkauft. Und das ist genau, wenn Sie es notieren, bei Elia, bei Achab der Fall, so deutlich das. Er hat seine Seele völlig verkauft. Die Bibel benutzt das auch in einer abwertenden Feststellung am Ende des ersten Königsbuches. Er hat seine Seele komplett, Silke, verkauft dieser Hysterikerin und dieser Mörderin und dieser Verbrecherin. Wir werden das noch sehen im Laufe des Tages. Und das ist eben das Tragische. Und was passiert dann auch in zwei? Isabel sandte einen Boten zu Elia mit dem Spruch, so mögen die Götter tun, so entzüge, morgen mache ich. Sie wissen nicht, was fehlt uns auch in dem Satz? Wenn Sie zwei anschauen, er teilt ihr mit, du, der hat 450 Menschen umgebracht. Wie würde eine liebevolle Frau reagieren? Die würde doch sagen, du, erzähl mir mal Details. Was war denn noch da, Gudrun? Eine liebevolle Partnerin würde ihrem Mann sagen, ich möchte mehr wissen. Ich möchte, dass du mir Details erzählst. Wie kam es dazu? Warum hast du nichts unternommen dagegen? Was hat Elia auch noch getan? Sie ist eine Nazi-Tante, um das mal so zu sagen. Sie hört sich, ich bin mal ganz scharf. Ein Nazi-Gestapo-Mensch, sie hört, ihr wird etwas zugetragen und sie sagt, Isabel sandt einen Boten und sagt, morgen bist du tot. Das ist typisch Kennzeichen, wenn Sie es bitte notieren, einer korrupten diktatorischen Persönlichkeit. Und das will die Bibel beim Namen nennen. Eine korrupte, käufliche, gefühllose Diktatorin. Sie prüft nicht, sie hält keine Rücksprache mit ihm. Isabel sandt einen Boten. Sie ist bereit, den Mann zu töten, um ihn, ohne ihm eine Sekunde lang eine Chance zu geben, mit ihrem Gatten darüber zu sprechen. Und das brandmarkt die Bibel, das möchte ich Ihnen ja sagen. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Das kann ich als erfahrener Bibelfachmann Ihnen professionell mitteilen, weil ich Bibel seit 100 Jahren studiere, in ganz Europa auch lehre. Und wenn die Bibel so schnell und so bündig etwas beim Namen nennt, will sie damit Kritik üben. Das möchte ich Sie bitten, auch festzuhalten. Grundlage rabbinischer Arbeit, die für Sie ja wichtig ist, ist, die Bibel kritisiert selten direkt. Selten sagt sie, der war ein Verbrecher. Sie sagt es indirekt. Zum Beispiel, er tat, was in den Augen Gottes nicht gut war. Zum Beispiel. Das ist ja eher Understatement. Steht nie da, er war ein Verbrecher und ein Unmensch und ein unerträglicher Schuft. Die Bibel macht Understatements. Selten kann sie direkt sagen, das war ein schlimmer Mensch. Selten. Nur wenn es wirklich exzessiv ist. Sogar bei Isabel und Achab ist die Bibel noch moderat, was ich Ihnen vorhin sagte, dass der König Israel sich verkaufte an Isabel. Ist ja noch eine vornehme Beschreibung. Ich sage sogar, sie war eine Verbrecherin. Sie war eine Diktatorin. Sie war eine Übeltäterin übelster Ausprägung. Das sagt die Bibel nicht, weil die Bibel ihren eigenen Stil hat. Moment, lass den Chef gerade aussprechen, bitte. Die Bibel hat ihren eigenen Stil, Dinge zu brandmarken, möchte ich sagen. Und das ist eine hohe Kunst, liebe Freunde. Eine dieser Möglichkeiten, Charlie, besteht darin, Dinge wegzulassen, wenn Sie das bitte schriftlich festhalten. Sich zuliebe, nicht mir zuliebe. Sich zuliebe. Die Bibel lässt oft Dinge weg und verkettet oft Zusammenhänge, um zu zeigen, dass wir nachdenken sollen. Das ist ein Paradebeispiel, in dem diese Hexe Isabel keine Rücksprache hält, nicht es für nötig hält, mit Achab mal zu sprechen, sondern sagt, ich töte ihn einfach, Punkt aus. Weil der Hansel ihr diese verkürzte Information bringt. Eine reduzierte Information. Und sie, die natürlich besessen ist auf Ordnung nach ihrer Tradition, nach Baal, nach Astarte und Diktatorin pur ist, sagt sofort, wenn du mir das sagst, dass er 450 Menschen umbringt, ohne dass ich mehr weiß, was er noch geleistet hat in dem Volk, dass das ganze Volk eine neue Hinwendung zu Gott erlebt, dann töte ich den Mann. Das ist typisch Verfall. Typischer Verfall. Und die Bibel macht es auf ihre Art, indem sie knapp zwei Sätze aneinander reiht, durch die wir merken, es ist unappetitlich. Es ist einfach unappetitlich. So wie wenn ich der Margit Reichle sage, ein Beispiel einfach nur, damit sie merken, wie das ist. Margit, weißt du, dass ich gestern gehört habe, ich mache nur ein Beispiel, Moriah. Die Moriah hat gesagt, deine Kleider gefallen dir nicht. Anstatt dass du dann sagst, Jubal, was meint Moriah wirklich? Oder dass du mir sagst, lieber, kannst du mir zitieren, wann hat das Moriah gesagt, dass ihr mein Kleid am Freitagabend nicht gefallen hat. Oder dass du zu Moriah gehst und sagst, du Moriah, ich möchte mit dir darüber sprechen. Der Juwel hat mir gesagt, mein feierliches Kleid am Freitagabend hat mir nicht gefallen. Sagst du sofort, Juwel, komm, ich bringe Moriah um oder ich breche die Beziehung mit Moriah ab. Das spricht für deine Kleinheit und nicht für deine Größe. Und das ist ganz kurz, das ist Isabel. Das ist die Frau, die das Heiligtum nicht ehrt. Sie ehrt gar nichts. Schreiben Sie es bitte auf. Sie ist die Isabel. Nichts ist bei ihr heilig. Sie geht über Leichen. Und darum ist hier ein Beispiel gebracht. Sie geht über jede Leiche. Wenn ihr etwas im Mindesten nicht passt, ohne zu recherchieren, und in der Bibel steht deutlich im Deuteronomium, dass du Zeugen holen musst, dass du dich erkundigen musst, bevor du jemanden tötest. Sie verletzt mal um mal, notieren wir bitte schriftlich, Wiebke, sie verletzt mal um mal die jüdische Ethik. Notieren wir es bitte. Sie verletzt mal um mal die Grundsätze jüdischer Ethik, Elfie. Denn in der Bibel steht, du hast nicht aufgrund von irgendwelchen Hörensagen oder aufgrund von plakativen Aussagen jemanden zu töten. Das geht nicht, das ist gegen die Gesetze des Judentums. Und die Frau macht das, weil sie überhaupt keinen Wert legt, aber nicht den geringsten Wert auf die Achtung vor den Menschen und auf die Gottesdienste in Israel. Okay.
Ja, also eine Sichtweise haben wir bis jetzt außer Acht gelassen. Es ist nämlich eine Konkurserklärung des Königstums von Achab.
Ja.
Israel hat also hier, Nordisrael hat hier keinen israelischen, in Gänsefüßchen, König mehr, ja, sondern ist untertan der Gegenseite geworden.
Ja, wobei eine kleine Korrektur, Roswitha, große Roswitha. Achab ist noch der König.
Ja,
er ist noch der formale König.
Aber in der Praxis nicht mehr.
Naja, schon, es ist so, Vorsicht. Er ist dann nicht mehr, das muss ich Ihnen sagen, weil ich die Geschichte ja kenne, in Kapitel 20 kommt es zu einer großen Schlacht. Da verliert er wirklich seinen Status und muss um sein Leben bangen. Aber hier in Kapitel 20 ist er noch offiziell König von Israel. Ist zwar geschwächt durch den Baals, das Szenario, durch den Baalskult, der gegendet wurde tags zuvor. Aber formal ist er noch der mächtige König Israel, der eben über die Hochzeit mit Isabel, so eine Allianz nennt man das, eine Personalallianz gebildet hat. Noch ist er im Amt. Er ist noch nicht abgesetzt. In Kapitel 20 wird er in einer Schlacht ziemlich stark verletzt und in 22 stirbt er. In 22, drei Kapitel später, ist er wirklich tödlich verwundet, weil Gott eben kommt, ich hoffe, das machen wir noch, das Kapitel 21, und ihm ankündigt, du hast dich so schlimm verhalten mit Isabel und dem Naboth Weinberg, dass ich mit dir kein Pardon mehr mache, du wirst sterben. Es kommt jetzt zu einem weiteren Exzess im Leben des Achab. Also formal gesehen, das möchte ich noch sagen.
Auf Papier besteht sein Königtum noch, aber in Wirklichkeit nicht.
Das ist der richtige Ausdruck. Sagen Sie es laut, Margit. Das ist der Punkt. Er ist eine reine Marionette einer puren Diktatorin. Und sie hat ihn in der Hand. Er ist willensschwach, er ist unausgewogen und er ist immer noch zerrissen. Er hat zwar dieses große Erlebnis am Berge Karmel, aber ist immer noch nicht in der Lage, und jetzt kommt's, das will die Bibel nämlich auch sagen, Achab meldete seiner Frau als, was müsste er nämlich wirklich melden, wenn Sie nachdenken, Ingeborg Wimran, was müsste er nach diesem überwältigenden Erlebnis?
Der Baalskult ist tot.
Brillant, guck dir den jungen Mann an. Er müsste seiner Frau melden, das will die Bibel ja sagen, ich will sie ja anleiten, die Bibel zu verstehen. Die Bibel übt Kritik aus durch Unterlassung. Notieren wir, Helene. Die Bibel übt Kritik oft durch Unterlassung, nicht nur durch Lassung, durch Erwähnung. Das möchte ich Ihnen doch schenken, Bruder Freund, für Ihre Arbeit künftig, wenn Sie morgen wieder dozieren und Sie anderen. Die Bibel belehrt uns auch durch Unterlassung, indem eben Achab seiner Frau nicht sagt, du, gestern hatte ich das größte Ereignis meines Lebens. Wir hatten 3 Jahre Dürre. Das ist das Versagen des Achab. Wir hatten 3 Jahre Dürre und da kam Elia, dieser verrückte Mann, hat durch sein Gebet alle Baalspriester in den Schatten gestellt und wir hatten ihm nur Regengüsse, den Erguss, von dem die Bibel spricht, und es war ein Wunder, das uns überwältigt hat. Das unterlässt er. Und das ist sein Versagen. Dass er immer noch gespalten ist und wie Mück sagt und wie Margit sagt, ein billiger Mitläufer. Ein billiger Mitläufer eines korrupten Systems, nämlich dieses Baalskultes, des Astarte-Kultes, den sie in seinem System eingeführt hat. Und er ist nicht in der Lage, normalerweise, wenn er Format hätte, Jakob, würde er seiner Frau sagen, du Isabel, gestern ist sowas Großes in unserem Reich am Karmel in Samarien passiert, das hat Konsequenzen. Ich möchte dir mitteilen, dass ich ab heute kein Baalsdiener mehr bin. Denn ich habe erlebt, wie Gott aus diesen Baalsdienern Gartenzwerge gemacht hat. Und ich möchte auch dir mitteilen, Isabel, dass das für unsere Beziehung, unsere Ehe Konsequenzen hat. Ich bin nicht mehr bereit, deinen Schwachsinn, deinen Astarte-Quatsch zu dulden.
Das kann man doch nicht.
Ja, aber wir müssen es doch aussprechen.
Ja, ja, das wäre seine Aufgabe.
Das wäre seine Aufgabe.
Aus göttlicher Sicht.
Natürlich, und auch aus menschlicher Sicht.
Also, Thomas, Persönlichkeit ist ja total von Anfang an.
Eben.
Dadurch, dass er diese Frau geheiratet hat. Er ist ja hörig, visuell hörig.
Und vor allen Dingen, er kann keine Konsequenzen ziehen. Und das ist unser Thema, König und Prophet, bitte. Nicht rumschreien. Ja, ich möchte aber bitte, dass ich ja, der König hat keine Fähigkeit, Konsequenzen zu ziehen. Er hat etwas Großes erlebt in Israel und zieht daraus keine Konsequenzen. Und das ist immer wieder ein Versagen der Könige Israels, nicht nur sein Versagen. Und darum können wir natürlich darüber nachdenken. Das ist leider ein Thema, ihr Lieben, das immer wieder in der Bibel vorkommt. Die Kinder Israels kriegen von Gott große Dinge vermittelt, riesige Erfahrungen, Zum Beispiel der Auszug aus Ägypten. Und zwei Jahrhunderte später vergessen sie es, wissen nicht mehr, was Gott für sie getan hat und beten wieder goldene Kälber an. Gott macht Wunder über Wunder in unserem Leben, immer wieder, und wir sind oftmals vergesslich und gedenken nicht. Und er tags zuvor, zwei Tage von mir zuvor, sowas Großes erlebt und ist nicht in der Lage zu sagen, ich ziehe Konsequenzen daraus. Und das ist das, was ich Ihnen am Freitagabend schon sagte, Waltraud. Wenn das Böse einmal Besitz von dir nimmt, nicht umgekehrt, wenn das Böse, Thomas, einmal Besitz von dir nimmt, hast du ganz schwere Möglichkeiten, dich dem Bösen zu entziehen. Das hat dich im Griff. Und das ist der Höhepunkt unseres Seminars. Wenn du dich dem Bösen hingibst, und er hat sich ja dem Bösen hingegeben, wie keiner der Könige Israels, haben wir gesagt, steht ja schon in Kapitel 16, gestern Vormittag und Freitagabend. Wenn du dich dem Bösen auch nur spurweise aussetzt, spurweise, hat das Böse eine solche Macht über dich, dass du die Realität nicht mehr einschätzen kannst. Und das ist das Thema aller Könige Israels und aller Könige Judäas. Ich lade Sie herzlich ein, das Buch der Könige zu Hause heute Abend, morgen, übermorgen neu zu lesen mit neuen Augen. Ich wiederhole, alle Könige Israels, sowohl im Nordreich als auch im Südreich, das ja genauso verdorben ist, sind nicht in der Lage, weil sie A, mit fremden Göttern paktieren, B, fremde Frauen sich an den Palast holen, von denen Gott im Deuteronomium deutlich sagt, Finger weg! Aber sehr deutlich. Sie nehmen das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes nicht ernst, treten sie mit Füßen, meinen, das sei ein Kavaliersdelikt, banalisieren das Böse, Stichwort Hannah Arendt, die Banalität des Bösen, gestern Vormittag, meinen, das sei ein Kavaliersdelikt, meine kleine Frau im Bett, nebenbei, mein kleiner Baalspalast, Astarte-Palast, ein kleiner kleiner Götzenopfer, Menschenopfer, ist aber in den Augen kein Kavaliersdelikt. Und noch einmal, das Böse hat in sich die Macht, sich zu potenzieren. Und ehe du dir versehen hast, bist du dem Bösen völlig ausgeliefert und erkennst gar nicht mehr, wie böse du wirklich bist. Achab spürt das gar nicht mehr. Wenn wir Nabot Zweinberg nachmachen, Achab hat das Bewusstsein für Unrecht verloren, wie seinerzeit Adolf Eichmann. Ich kenne ja den Prozess in Israel, nachdem Hannah Arendt hier ihr Buch schrieb. Adolf Eichmann war der Organisator der Judendeportationen. Und andere haben es genauso, aber er wurde ja verurteilt, Gott sei Dank, in Israel. Und Hannah Arendt schreibt ihr weltberühmtes Buch darüber, weil sie ihn anschaut, studiert ihn und sagt, ich habe erkannt, noch einmal, das ist genau unser Thema, ich rede nicht am Thema vorbei, sondern ich bringe nur ein konkretes Beispiel. Das Böse kann dich so in Besitz nehmen, in einer Diktatur, in der du lebst, dass du gar nicht mehr spürst, du spürst nicht mehr, Charlie, wie böse du bist, sondern das Böse wird zum Alltag. Und das ist die Gefahr, vor der uns die Bibel warnt. Das ist die Gefahr, notieren Sie bitte, vor der die Bibel uns durch die tragischen Vorkommnisse im Nord- und Südreich immer wieder warnt. Das ist nicht nur bei Achab, das war bei Omri genauso, mit seinen beiden toten Söhnen. Und das ist die Lektion unseres Seminars Aktualisierung für Mai 2016 und Juni 2016. Achte auf die kleinsten Spuren des Bösen, der Verletzung der Menschenrechte, des schlechten Umgangs mit dem Nächsten, der Lieblosigkeit Gott gegenüber. Im Nu hast du die gesamte Tora abgeschafft. Und das ist bei Achab nicht selber der Fall. Es fängt ganz klein an. Und du bist im Nu völlig immun gegen das Gewissen, das dich normalerweise davon abhalten sollte, weiterzugehen. Und das leite ich aus diesen beiden Sätzen ab. Sie berichtet ihm, einfach so ein Nachrichtendienst, Reuters meldet. Und sie geht und sagt, ich will den Mann töten. Punkt, es passt mir nicht. Ich will nichts wissen. Sie erkundigen sich nicht. Sie sehen nicht das Gesamtbild, das Spektakel. Sondern sie hat nur eins im Kopf. Mord und Beseitigung jedweder jüdischen Ethik im Nordreich Israels. Asiye,
ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde schon die Botschaft, wie er alle die Künder mit den Schwertern umgebracht hat, das ist doch eine gewaltige Botschaft. Wie kann dann, wenn jeder hier im Kopf hätte, müsste mal überlegen, müsste erkennen, dass er es geschafft hat, ihr Götter und sie über Gott als Israel gestellt hat, er geschafft hat, die
ja.
zu bringen. Und das steckt ja auch eine Botschaft drin, dass der da so stark war, dass es geschafft hat. Und das sind ja in diesem Gott gehe ich weiter.
Ich verstehe, ja, ich verstehe.
Er hat keine Angst vor dem Gott Israel.
Null. Ja. Im Gegenteil, er hat Verachtung für ihn. Dankeschön. Ja. Ja. Richtig. Aber ich danke dir, siehe. Nur ich lese daraus heraus, ich denke sie auch, Christel und wie heißen die? Gerda Schneider. Gerda Schneider. Ich lese auch daraus heraus, dass er beleidigt ist. Dass jetzt erst der Schmerz in ihm hochkommt. Wie konnte dieser Mann, meine, sind ja seine, in Anführungszeichen, wie konnte dieser Mann 450 Baalspriester töten? Ich denke, der verwundete Achab spricht zu ihr und ist bitter enttäuscht, dass das passieren konnte. Anstatt das wirklich zu würdigen, und am Tag zuvor war er begeistert. Er war zumindest begeistert, dass Gott ihm die Dürre abgenommen hat. Aber sie merken dennoch, danke, Herr Siehe, dass in ihm ein Schmerz darüber ist, dass sein Kult, an dem er ja sein Leben lang hing, während seiner Regierungszeit, wahrscheinlich auch zuvor, nun beendet ist und ihm, ich möchte sagen, diese Baalspriester fehlen. Er hat eben keinen Ersatz dafür. Gott ist ja nicht mehr in seinem Bewusstsein, zumindest nicht signifikant. Es fehlt ihm etwas. Und dieser Schmerz, dieses Vakuum, drückt er außerdem, er sagt, wie Eliau 450 Männer tötet. Anstatt zu sagen, wie Gott uns über Eliau die Dürre genommen hat, das ist doch das eigentliche Wunder, sagt er nur, er hat uns 450 Baalspriester getötet und jetzt haben wir gar nichts mehr. Gut, ich denke, das haben wir jetzt genug besprochen. Bitte weiter.
Ich würde noch sagen, jetzt nach deinen Ausführungen wird mir bewusst, dass hier eine Spaltung vorgenommen wurde. Wenn ich gestern habe ich gesagt, das Volk rief, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das heißt, dass sie den Gott Israels doch als mächtiger empfunden haben, wie die Baalspriester.
Richtig.
Ich vermisse, dass Ahab vielleicht auch gedacht hat, hey, ich bin auf dem falschen Weg.
Ja.
Ich hätte ihn auch sagen können,
genau.
Jetzt merke ich, der Herr ist
Teshuva ist überhaupt nicht da. Genau.
Nicht, dass er nicht gesagt hat, hey, wir haben jetzt keine Wege mehr, du selber hast ja auch wieder die Dürre geliebt.
Genau.
Das lässt er weg.
Genau.
Aber dass er, vielleicht hat er gemerkt, dass das Volk ja vielleicht nicht mehr hinter ihm stand mit dem Arzt.
Wunderbar. Siehe, darf ich Sie bitten? Ich habe Sie gebeten. Ja.
Ja. Wäre das denkbar, dass ja auch merkt, das Volk, das
Margit.
Mir die ganze Zeit hörig war,
genau das.
Bekehren sich vielleicht teilweise wieder zum Bewusstsein.
Die Teshuva fehlt, genau das ist der Punkt. Keine Teshuva, keine Reue, keine Einsicht, null.
Ja, kann sehr
genau. Nächster Satz. Er geht um seine Seele. Achten Sie, wie schön Huber das übersetzt. Er geht um seine Seele. Woher sagt sie, ich mache deine Seele? Der Seele eines jeden. Warum sagt die Bibel so etwas Merkwürdiges? Warum sagt Isabelle, ich töte dich morgen? Bitte alle mitdenken, scharf mit dem Bruder, Freund. Ich möchte den Freund auch mal hören. Warum sagt sie nicht direkt, morgen töte ich dich? Warum sagt sie, mache ich deine Seele der Seele eines jeden gleich? Herr Freund, zeigen Sie, dass Sie biblisch-jüdisch denken können. Warum umschreibt sie das so eine Frau, die überhaupt kein Problem hat, zu sagen, ich mache dich tot? Ich töte dich. Ich ermorde dich. Herr Freund, was denken Sie? Ich möchte Herrn Freund bitte hören. Bitte, ich habe Herrn Bruder Freund angesprochen.
Also spontan vielleicht, dass sie das stört. Gell?
Ja, warum sagt sie nicht, ich bringe ihn morgen um? Das hebräische Wort existiert, Bruder Freund. Denken Sie mal nach oder versuchen Sie es mal nachzudenken. Warum ist sie so distanziert? Die Frau, die sonst überhaupt kein Problem hat, einfach Menschen abzuschneiden. Das macht sie 10-mal am Tag. Warum lässt uns die Bibel aus ihrem Munde sagen, ich mache, und vor allem auch, so mögen die Götter tun. Achten Sie auf die Formulierung. Warum sagt sie nicht, ich töte dich, Punkt, aus. Warum dieses Rumgefackel? So mögen, lassen Sie mich, geben Sie Herrn Freund bitte eine Chance. So mögen die Götter tun, so hinzufügen, ich möchte, dass Sie präzise arbeiten. So mögen die Götter tun, natürlich Ihre Götter, so hinzufügen. Ja, morgen zur Stunde mache ich deine Seele, die Seele eines. Warum dieser Krampf, Bruder Freund, da ist was Tiefes.
Ja, also rein formal ist das ja eine Schwurform.
Bitte?
Rein formal ist das eine Schwurform.
Ja. Aber warum ist das so kompliziert? Sie kann doch sagen, im Namen der Götter, oder ich schwöre im Namen meiner Astarte, Königin im Himmel, die Himmelskönigin, morgen bist du tot. Morgen bist du tot. Das wäre genauso ein Schwur, guter Freund. Nee. Lass dir dein Freund bitte mal nachdenken.
Nein, also, Ich bin im Moment auch nicht schlauer.
Ja, nein, ich will nur Sie anregen, jedem die Chance geben, etwas einzuholen. Aber es fällt Ihnen schon auf, guter Freund, dass da etwas Besonderes sein könnte. Ja, ja. Denn die Frau fackelt nicht lang rum. Die braucht nicht lang rum zu fackeln. Wenn sie will, sagt sie im Namen der Götter, bist du morgen tot, Feierabend. Lass uns nachdenken, das ist ja das Spannende an Bibelarbeit, was die Bibel sich dabei denkt, dass sie ihr diese Worte Moria in den Grab legt. Ja, in den Grab.
Sie setzt Eliahu herab, indem sie seine Seele mit den Seelen der Baalspriester gleichsetzt.
Da spüre ich auch etwas, genau.
Nicht jenen, die ja. Sie sagt, mit deiner Seele verfahren sie ihren Fehler und wir sagen, sondern
richtig.
Sie setzt sie auf eine Stufe mit den Baalspriestern.
Genau das. Und worum geht es hier wirklich, Herr Siehe?
Ja, im Endeffekt akzeptiert den Gott Israel immer noch.
Wunderbar. Richtig. Und darum, so mögen die Götter tun und hinzufügen. Wie Ihr Freund sagt, das ist eine klassische Beschwörung, die kann man natürlich auch kürzer fassen. Aber sie sagt, ich lasse mir meine Götter, Charlie, nicht nehmen. Auch wenn du mir erzählst, dass der Eliyahu im Namen Gottes da gewütet hat, das hat sie schon bei ihr rumgesprochen, sagt sie, Moment, ich lasse von meinen Göttern bis zur letzten Minute nicht ab. Und im Namen dieser verrückten Götter, an die sie glaubt, und die können ihr tun und die mögen mich beschützen, auch in dieser lange Formulierungskontext. So mögen sie tun und hinzufügen. Das heißt, ich ruhe, im Klartext heißt das im Hebräischen. Wisst ihr, was diese Formel wirklich bedeutet? Die heißt, ich wende mich meinen Göttern zu und diese Götter sind für mich das einzig Entscheidende, was es gibt und die werden mich unterstützen und die werden mir Kraft geben, in jeder Schwierigkeit auszuhalten. Das heißt, sie beruft sich antithetisch, Thomas, ne? Antithetisch, auf ihre Götter, im Gegensatz zu Elia, der sich einzigartig auf den Gott Israels, Moria, berufen hat. Genau. Und dann noch, so wie Moria sagte, so morgen zur Stunde mache ich deine Seele. Vor allem, warum sagt sie morgen, warum sagt sie nicht heute? Warum sagt sie, ich töte dich jetzt? Sie könnte doch sofort einen Hansel schicken und sagen, ich töte ihn, hopp, spring ihn. Warum morgen? Was ahnen Sie da? Ich habe da einen interessanten Kommentar gelesen. Warum, da hat sie eine klitzekleine Befürchtung, Deborah. Welche klitzekleine Befürchtung hat sie? Sie können doch sofort sagen, Hansel, spring mal runter. Elia, gehst mal bitte runter, schneidest ihn was ab, machst den toten Mann. Warum sagt sie morgen? Die Frau kann das in 2 Sekunden erledigen. Was vermutest du, was vermuten Sie? Welche klitzekleine, ich will nicht sagen Respektachtung, aber Respektgefühl, sondern eine klitzekleine Achtsamkeit, Vorsicht ist da, indem sie sagt, Moment, ich mach's morgen, nicht heute. Wer ahnt da etwas?
Den Göttern noch einen Spielraum zu lassen.
Auch, aber ich brauche noch was anderes. Assie? Was? Das ist es, der Volk. Sie hat eine winzige Ahnung von, dass es nicht ratsam wäre, ganz vorsichtig ausgedrückt, nach diesem Höhepunkt am Berge Karmel hinunterzugehen und Elia zu töten. Da weiß sie ganz genau, sie ist ja eine Schachspielerin ersten Ranges. Eine falsche Schlange bis dort hinaus, Margit. Falsch bis dort hinaus. Und sie sagt, ich kalkuliere messerscharf. Wenn ich jetzt hingehe und das Volk ist in Erregung pur und alle sind noch hysterisch vor Dankbarkeit und ich komme dann und töte ihn, schade ich mir. Darum sagt sie, lieber morgen, wenn sich die Gefühle etwas beruhigt haben. Denn wenn ich jetzt ein Blutbad auf dem Tempelberg in Jerusalem sozusagen, auf dem Karmel anrichte und alle sind noch überwältigt, dann schade ich mir. Dann hält sich die Gefühle ja gegen mich auf. Wenn die Gefühle sich aber beruhigen und das Volk wieder normal wird, in Anführungszeichen, dann kann ich ja zur Tagesordnung übergehen, dann ist das Volk wieder bei sich, frisst, sauft, sonst was, und dann mache ich ihn kaputt. Das heißt, das zeigt uns nochmal dieses Wort morgen, Bruder, Freund. Unterstreichen Sie das morgen. Ich möchte Sie ja beschenken, Herr Freund. Ich möchte Sie alle beschenken mit jüdischer Weisheit. Darum mache ich das ja so. Dass Sie dieses Wort morgen unterstreichen. Das ist eine Tiefe ohne Gleichen, Silke und Charlie. Dieses Morgen zeigt ihr, wie falsch sie ist. Es geht ihr nicht darum, den Mann einen Tag länger leben zu lassen, aber nicht im Traum. Sondern sie sagt sich, ich bin eine falsche Schlange. Und ich schade mir, wenn ich heute ein Blutbad in dieser Ekstase anbiete.
Ja, aber dann hätte er ja noch Zeit, Anhänger zu sammeln und so weiter. Also die einzige Chance aus dem reinsten Machtkalkül heraus wäre, ihn ohne Vorwarnung sofort zu töten.
Gut, aber nochmal, lass das Argument zu, das ich eben gesagt habe.
Thomas. Wenn sie einen Boten schickt und sagt, morgen bist du dran, im Namen meiner komischen Götter. Das ist vielleicht ist es sogar einfach der Impuls, ihn zur Flucht zu veranlassen. Sie gibt ihm Zeit.
bin ich nicht, bin in dem Fall
normalerweise
bin ich
nicht. Könnte ja in der Situation die mobilisierten Massen gerade jetzt, ja, da 24 Stunden Zeit, da ist die Erregung nicht abgekühlt. Das dauert einen Monat oder drei Monate, bis das vergessen ist. Aber von heute auf morgen, die Leute sind gerade aufgeputscht, die haben gerade Blut geleckt. 450 Priester liegen da in ihrem eigenen Blut. Jetzt kommt postwendend die Mordandrohung von Isabel. Ja, wie wirkt denn das, wenn Eliahu jetzt zu den Leuten geht und sagt, hier, pass mal auf, Isabel will mich umbringen.
Ja gut.
Dann stürmen wir den Palast.
Ja, Vorsicht, um das ein bisschen abzukürzen. Sie hat schon, damit wir das ein bisschen erden, Thomas, mein geliebter Thomas, sie hat schon die Kompetenz, wenn jemand einen solchen Meuchelmord begeht, natürlich mal Konsequenzen zu ziehen. Er hat ein Verbrechen begangen, sprechen wir das ganz hochdeutsch aus. Er hat ein Verbrechen begangen und sie als Gattin des Königs darf natürlich diesen Mörder, der unberechtigt Thomas 450 Menschen tötet, ins Gefängnis einsperren oder töten. Das ist ganz hochdeutsch klar, Thomas. Er hat ein Verbrechen, nein, ganz klar bitte. Er hat ein Verbrechen begangen, ich möchte nicht, dass wir hier rumspinnen. Sondern, Entschuldigung, dass wir zu weit gehen in unserer Fantasie.
Ist doch jetzt ein Machtkampf.
Nein, Thomas, nein, schon. Thomas hat schon recht, indem er sagt, dass sie ihm eine Chance geben will. Aber ich möchte dennoch sagen, er hat ein Staatsdelikt begangen. Er darf nicht 450 Menschen töten. Und in der gesamten rabbinischen Diskussion, Thomas, wird ihm das durchaus übel genommen. Das müssen wir auch aussprechen. Es wird ihm übel genommen, Thomas.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Nee, lass es bitte mal stehen, Thomas, sei so lieb. Er hat 450 Menschen getötet und das steht ihm nicht zu. Ganz hochdeutsch bitte. Es steht ihm nicht zu. Bitte kein Rumreden drum. Es ist nicht in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Und jetzt möchte ich dann weiterkommen. Er darf nicht, Thomas, wir haben es gehört. Er hat 450 Menschen getötet. Und ich würdige, was Thomas sagt, schon. Aber er darf sowas nicht tun. Das steht ihm nicht zu, ganz klar. Und da darf die Königin natürlich am nächsten Tag oder zwei Tage später sagen, ich habe mir das angeschaut, ich habe das beobachtet und ich möchte dich einsperren bzw. Konsequenzen daraus ziehen. Ganz hoch, da gibt es keine Frage.
Wenn die Polizei einen Mörder entdeckt, verhaftet sie sofort und sagt, nicht, pass mal auf, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, wir werden dich morgen verhaften.
Gut, aber Thomas, das habe ich doch jetzt eben erklärt. Das ist doch gerade das, wo sie ihm eine Chance geben will. Ich versuche doch in die Tiefe zu gehen, liebe Freunde. Eine Chance, eben dem Volk zu zeigen, ich will nicht auf dem Höhepunkt der Erregung diesen Mann töten. Ja.
Elia hat ja mit Gottes Hilfe diese Baalspriester da umgebracht. Und das Volk sieht ja jetzt, gibt es diesen Gott.
Ja.
Sie ist unschafft zu. Sie tut so menschlich, ja.
Eben.
Gott ist besser.
Ja.
Deswegen ist mein Gott gnädig. Ich gebe dir jetzt nochmal einen halben Tag Zeit.
Richtig.
Das bringt doch nicht.
Jetzt sag mal, Thomas, jetzt lass uns doch mal
hingehen.
Lass es stehen. Ich lasse es stehen. Ich lasse. Richtig. Darf ich Sie bitten, Frau Bester? Es stört mich. Richtig. Genau. Lassen wir das stehen. Thomas hat seine Sicht, die darf Raum haben. Ich lasse jedes Argument stehen. Ich möchte Ihnen nur meine Sicht, der ich schon sehr lange mit Bibel arbeiten darf, nicht erst seit ein paar Wochen oder Jahren, präsentieren, dass aus diesem Morgen für mich eine kleine Rücksichtnahme, natürlich rein strategisch und rein taktisch vorgenommen wird. Vielleicht auch, wie Thomas sagt, dass Sie ihm eine Chance geben, zu fliehen, bin ich bereit zu akzeptieren. Thomas, dass sie ihm zwischen den Zeilen sagen will, du mach, dass du wegkommst. Und da rennt ja auch weg, er springt ja sofort weg nach Beersheba.
Ja, ich meine, das ist ja eine Möglichkeit, die Konfrontation zu vermeiden.
Ja, ja, das akzeptiere ich.
Sie hat vielleicht Angst davor, dass ihre Mondgöttin, die es nicht gibt,
in
der entscheidenden Konfrontation auffasst.
Als Thomas akzeptiere ich. Aber ich möchte trotzdem betonen, dass für mich da reine Taktik eine Rolle spielt. Sie sagt sich am nächsten Tag, und in Israel geht man sehr schnell zur Tagesordnung über. Das wissen Sie ja. Stichwort das goldene Kalb. Die Kinder Israels kommen aus Ägypten. Zwei Tage später, vier Tage später, was war in Israel? Was hat Gott für uns getan? Leider. Leider sind Menschen nicht nur Juden oder Freunde. Alle sind wir vergesslich. Es gibt auch heute Menschen in Deutschland, ganz hochdeutsch ausgesprochen, die das Wunder unserer Bundesrepublik Deutschland nicht mehr würdigen. Dass wir vor 70 Jahren aus dem Phönix aus der Asche, sie ist ja noch aus der Nazi-Zeit, die weiß ja, was stimmt in Deutschland außer 1945, dass wir dieses Wunder in Deutschland nicht mehr würdigen. Viele Jungs heute, Kinder, Jugendliche, wissen nicht, was in Deutschland war vor 70 Jahren. Ich würdige jeden Tag, dass ich als Jude in Deutschland leben darf, dass es mir gut geht als Jude in Deutschland. Ich vergesse nie, was hier passiert ist. Viele Menschen vergessen Alzheimer, in Anführungszeichen. Und darum möchte ich deutlich sagen, in Israel geht man sehr schnell zur Tagesordnung über. Und sie sagt sich einfach, morgen ist alles wieder in Ordnung. Morgen kann ich, oder morgen kann auch im Orient bedeuten in zwei Tagen. Also siehe, morgen kann auch bedeuten in zwei Tagen, Thomas. Das heißt nicht morgen um 17.17 Uhr. Das ist nicht deutsche Gründlichkeit. Sondern es kann auch bedeuten übermorgen. Hauptsache heute nicht, damit die Gefühle eben nicht überschwappen und vor allem damit ich sie mich nicht schade. Lass uns, was Thomas gesagt hat, greife ich auf. Sie kann ihm von mir aus einen kleinen Hinweis gegeben haben. Du, wenn du dich jetzt nicht aus meinem Reich fortmachst, und darum geht auch nach Judas, schreiben Sie auf bitte. Frau, bitte, Frau Willmann, bitte, die kann sich doch selbst Wasser besorgen. Sie ist doch kein kleines Kind. Seien Sie nicht böse, aber das bitte. Nochmal, er geht nach Juda. Warum geht er nach Juda? Weil es das Südreich ist. Er hat schon den Wink mit dem Zaunfall verstanden, Charlie. Schreiben Sie auf, er geht nach Juda, er geht in das andere Reich und nach Beersheba. Und jetzt wüsste ich von Ihnen, warum geht er nach Beersheba? Ich möchte, dass Sie mit mir noch nachdenken. Warum geht er nach Beersheba, nicht nach Hebron? Warum geht er nicht nach Jerusalem? Warum nach Beersheba? Eins ist klar, er greift den Hinweis, wie Thomas sagt, auf. Nämlich, mach, dass du dich verschwindest, sonst gibt es Ärger. Frankfurterisch gesprochen. Sonst gibt es Ärger, gibt es Ärger. Er rennt wirklich weg und geht nach, warum Beersheba, Frau Bessler?
Beersheba ist sieben drin.
Dankeschön, der Schwurbrunnen, Thomas, genau, dankeschön. Beersheba, Beer heißt Brunnen, Sheba hatten wir schon immer. Sheba ist die sieben und zugleich der Schwur. Was passierte in Beersheba in der Geschichte des jüdischen Volkes? Wer kennt sich bitte bibelfest aus? Ohne Bibel läuft nichts. Was ist in Beersheba Besonderes passiert, wodurch Eliau das Gefühl hat, dort fühle ich mich geborgen? Wer weiß, wer kennt sich einfach in der Bibel aus? Leute, einfach nur Bibelkenntnisse. Was? Der Brunnen Abrahams, genau. Wer lebte dort? Abraham lebte dort, Bruder Freund. Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Abraham lebte neben Bethel lange Zeit in Beersheba und dort machte er ja gerade diesen Schwur, nachdem Beersheba ja genannt wird. Beersheba ist ja Siebenbrunnen, beziehungsweise Schwurbrunnen. Das ist ja nicht einfach ein Name wie Rumpelstilzchen, sondern dort hat er ja einen Brunnen, einen Schwur geschlossen, Thomas, weißt du ja, einen Brunnen geschlossen mit Phichol, einem Philisterkönig, und mit ihm vereinbart, dass sie friedlich koexistieren werden. Es wird Ihnen so viel klar, wenn Sie die Bibel ganz lesen. Es wird Ihnen so viel klar. Ich wiederhole. Abraham, kurz vor seinem Tode, in den 20er Kapiteln des Buches Genesis, schließt einen Friedensbund, passt jetzt zu unserem Thema, einen Friedensbund mit Pichol, dem obersten Befehlshaber, Assir, der Philister ab. Steht alles in der Bibel. Und dort nehmen sie sieben Lämmer. Die sieben Lämmer werden geschlachtet, habe ich ja gestern erklärt. Kerit, Bund, schließen, Stücke schneiden. Und sie vereinbaren, dass sie friedlich koexistieren werden. Na, Jakob nicht, das war Abraham. Lies bitte heute zu Hause, Genesis 24 bis 26.
Jitzchak hat den Bund erneuert.
Jitzchak hat den Bund erneuert, dankeschön Thomas. Jitzchak hat den Bund erneuert. Abraham hat ein Bund, das passt jetzt zu unserem Thema, ein Bund und noch dazu ein Friedensbund mit einem Nichtjuden geschlossen. Und ich möchte sagen, die Bibel will uns damit sagen, er geht an den Ort, der ihn erinnert an die Geschichte seines jüdischen Volkes, wo ebenfalls ein Mann mit einem Nichtjuden ein Bund schloss. Das zieht ihn an. Das ist so, wie wenn du spürst, Margit, du bist in Not und in Karlsruhe fühlst dich nicht mehr wohl und du sagst, Mensch, ich bin ja in Pforzheim geboren oder der Frau Graf, ich gehe mal dorthin, wo ich mich sicher fühle oder wo ich weiß, dass mein Mann und ich uns immer geborgen gefühlt haben. Kraftorte nennt man das heute modern deutsch. Ein Kraftort oder ein Kraftplatz, modern deutsch gesprochen, Jakob. Dort zieht es ihn hin. Und als Jude weiß ich natürlich, dass Beersheba mit Schwur und mit Brunnen und mit Treue und mit Frieden zu tun hat. Und dort zieht es ihn hin, erstens nach Juda. Übrigens, Juda heißt was? Der Dankbare, wenn Sie das gerne auch notieren. Jehuda, das Gebiet im Südreich, möchte ich auch glänzen. Schöner Name ist der Dankbare. Sie wissen, Juda war der größte Stamm. Und nach diesem größten Stamm, Elfi, wird das gesamte Südreich benannt. Wenn hier steht, er geht nach Juda, heißt das nicht im Stammesgebiet von Juda, sondern heißt das gesamte Südreich, Bruder Freund. Ich wiederhole, nach Jehuda heißt nicht in den Stamm Jehuda, sondern ist ein Name geworden im 9. Jahrhundert vor, für das gesamte Südreich, ihr Lieben. Weil Juda der größte Stamm war und diesen Stamm eben sich ausbreiten ließ, Waltraud, im Südreich. Das ist das Südreich. Er geht ins Südreich. Er fühlt sich im Nordreich nicht mehr sicher und er denkt sich, sicher bin ich im Südreich, denn dort hat ja Isabel keine Kompetenz. Dort gibt es ja die Könige des Südreichs. Er denkt gar, natürlich auch strategisch seinerseits. Er sagt sich, gut, wenn sie mir da was androht, was auch immer dann passieren will, wird, gehe ich mal raus aus ihrem territorialen Kompetenz. Dort hat sie ja keine Befugnisse. Und wenn ich schon nach Jehuda gehe, in den Südreich unten, interessanterweise nicht nach Jerusalem. Er will den Ort, an dem die Geschichte des jüdischen Volkes anfängt. Das ist wunderschön. Er hätte auch nach Jerusalem gehen können. Die Hauptstadt. Tempel. Nein. Interessant. Achten Sie immer auf die Bibel, Ingeborg. Immer die Bibel genau anschauen. Er geht an den Ort, wo Abraham, sein Vater, sein spiritueller Vater, den Bund mit dem Mann schloss und wirklich der Gründer der Nation war. Er ist ja der Gründer der jüdischen Nation. In Anführungszeichen. Juda der Dankbare. Der Dankbare von Jehuda. Dankbarkeit. Als hier.
Ich habe eine Frage, wieso bleibt er mir da und sagt, ich Gott schreibe mich und ich will mit dir gehen.
Das wollte ich ja. Assir, du bist genial. Manchmal bist du mir etwas zu frech, aber sonst bist du genial. Ja, ich liebe dich doch. Assir, du weißt, Deborah und ich, meine Frau und ich lieben dich. Und wir werden dich bald in Gmünden besuchen. Der Tag kommt noch, ich warne dich. Du hast uns ja eingeladen. Pass auf, stell die Frage laut. Deborah und alle möchten sie nochmal hören.
Ja, weil man geblieben ist.
Ich höre nichts.
Aber wenn ich geblieben ist.
Das, genau. Margit, deine muslimische Nachbarin, meine muslimische Freundin, genau, hat eine genau die Frage gestellt, auf die ich noch gekommen wäre. Warum zieht er den Schwanz ein, modern Deutsch gesprochen? Warum weiß er, wenn ich doch 450 Männer getötet habe und wenn Gott so sehr bei mir ist, Bruderfreund, warum bleibe ich nicht und sage der Frau, du kannst mal probieren. Mit meinem Gott habe ich einen Funken und das Feuer verbrennt dich in 3,5 Sekunden. Der Mann kann doch Feuer vom Himmel rufen. Der ruft ständig Feuer vom Himmel. Wenn er 450 Menschen umbringt, kann er doch diese kleine Madame in einer halben Sekunde erledigen.
Ja, das ist Angst vor der Frau.
Ja, was sieht er, wer Angst vor dir?
Das gehört sich auch so.
Er hat vielleicht. Er ist ja berufen und er hat vielleicht einen neuen Auftrag und das ist jetzt gemacht und er guckt voraus, er hat was Neues vor.
Ja,
Thomas. Vers 3 ist nämlich etwas ganz Merkwürdiges am Anfang. Also, es heißt ja erst in Vers 2, Isabel sandte einen Boten zu ihm mit einem Spruch.
Ja.
Und dann heißt es am Anfang von Vers 3, als erst er sah. Normalerweise hätte es heißen müssen, er hat es gehört, vernommen.
Ja.
Also die Botschaft, die Nachricht.
Ja.
Hier steht aber, er sieht. Ich weiß nicht, ist das jetzt Hebräisch?
Ich gucke sofort.
Aber es deutet ja darauf hin, dass er irgendetwas sieht in diesem Moment.
Ja, sehr schön. Wunderbar.
Dass er in einen vertieften Prozess der Schau geht.
Du hast genau das Wort erwähnt, das wollte ich dir sagen. Warte mal, genau das wollte ich. Herr Thomas, du bist wieder mal unerträglich brillant. Unerträglich, Moment. Was? War Jahre. Deborah, sag mir gerade den Satznummer. Nein, die Satznummer.
Vers 3.
19, 3.
Moment, ich sag ihn genau, er hat recht natürlich. Warte mal, ich sag's ihm sofort, es ist Jahre, ich hab's auch im Kopf, aber ich will es sicher aber einfach schauen. Judith, hier ist es, da ist Judith, genau. Judith. Genau, hier steht's. Hier, Judith, genau. War Jahre, richtig. Ich danke dir sehr, Thomas. Schreiben Sie auf. Gut, dass er das sagt. Unterstreichen Sie alle drei Worte. Er sah, er hob, ging. Jetzt will ich noch was Schönes sagen zum Thema Bibel, Bruder, Freund und die anderen Freunde. In Vers 3, wenn in der Bibel sowas vorkommt, wie eine kurze Aneinanderreihung, schauen Sie mal ganz genau hin. Achten Sie jetzt, wie ich Ihnen das erkläre. Das ist pure Expertise, Bruder, Freund. Als er sah, erhob er sich, ging fort um seine Seele. Das ist etwas Untypisches in der Bibel. In der Bibel ist man sehr gemütlich. Der Orientale ist normalerweise sehr gemütlich. Normalerweise würde es, wenn er Zeit hätte und wenn es nicht eben von gedrungen wäre von einem tieferen Programm, Wiebke, würde stehen, er saß, er gürtete sich, er aß noch ein Stück Feigenkuchen oder etwas Baklava, die mir gestern die wunderbare Asie schenkte. Dann erhob er sich, zog sich an, nahm Abschied, weiß ich, sprach ein Gebet und ging fort. Wenn die Bibel aber so etwas bringt vom Himmel, er sah, erhob, ging fort. In dieser kurzen Dichte will sie uns was sagen? Thomas, du hast es ja schon gesagt.
Es besteht Eile.
Es besteht Eile und er hat etwas verstanden, was über den formalen Kontext hinausgeht, Frau Schneider. Schwester, liebe, wunderbare Frau und Schwester Schneider. Er sah, erhob und ging fort. Heißt, er hat nicht wirklich Angst vor der Frau. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Wovor hat er wirklich Angst? Und was ist sein wirkliches Problem? Denn der Mann, Asiye, der am Tag zuvor, Elfi, so was Großes gestalten durfte, im Namen Gottes Israel, der muss vor dieser Tussi keine Angst haben. Sondern was sagt die Christel Lanzenberger?
Also ich denke, Ihnen wird auch bewusst, dass Gott nicht gewollt hat, dass er 450
Tote. Auch, aber ja, akzeptiere ich. Aber Thomas Ness hat das ja schon gesagt. Es steht ja da, er sah in dem Satz 3, bei Jahre, er sah. Und da habe ich einen Kommentar für Sie gelesen. Wenn ein Jude, lieber Freund und lieber anderen, etwas sieht, sieht er meistens in die Weite und nicht nur in die Nähe. Wenn ich etwa, auch im Deutschen, wenn ich doch sage, ich habe es eingesehen, Margit. Ich habe eingesehen, dass in dir große rabbinische Kapazität steckt, zum Beispiel. Dann sehe ich ja nicht nur, was in dir vordergründig steht. Oder in der Wilma Wagner, meiner neuen Schülerin. Verstehen Sie? Sehen hat eine Ambivalenz, auch im Deutschen eine positive. Ich sehe etwas ein. Ich sehe in die Weite. Was hat er wirklich gesehen, was ihn veranlasst, schnell aufzustehen und schnell wegzugehen? Nicht die Angst vor Madame, ganz bestimmt nicht. Sondern,
ich höre. In der Botschaft erkannt
hat, dass dieser Asiye, du bist immer wilder. Jetzt kommt der Orient aus dir durch, Deborah. Stimmt's? Jetzt bricht der Orient aus dieser wunderbaren Schwester durch. Sagst du uns das nochmal laut, Asiye?
Das erkannt mit dem Basel, dass die ganz beendet ist.
Ja.
Zurückzug brauchen zu erkennen.
Genau. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Was Elia wirklich verletzt, ist nicht die Angst vor seinem Tod, denn er ist unsterblich. Jetzt kommt ein Höhepunkt. Elia ist unsterblich, denn er ist ja ein Mann, der in den Himmel aufwandelt. Und ich habe einen ganz tollen Kommentar für Sie gelesen. Er weiß genau, dass in ihm eine Unsterblichkeit wohnt, siehe die Auffahrt in den Himmel. Das heißt, er hat nicht Angst vor dem physischen Tod. Er hat nicht wirklich Angst vor dem physischen Tod. Weil die Frau, die so kleinkariert ist, ist ihm doch nicht gewachsen mit dem kleinen Fußnagel. Die ist ihm noch nicht gewachsen mit dem kleinen Fußnagel. Ein Befehl an oben und es kommt ein Feuer und frisst die Frau in 3 Sekunden auf. Das ist doch für den Mann kein Problem. Der Mann, der Feuer am Karmel herbeigeführt hat und der mit 2 anderen Menschen 450 Baalspriester erledigt hat, ohne Widerstand des Volkes, der kriegt doch die Madame zu strecken in 3 Sekunden. Das ist doch für ihn kein Problem. Ein Mann Gottes, ein Mann mit Feuer, der macht die doch platt in 1/2 Sekunde. Er hat vor etwas anderem Angst. Und das ist das, was Assyria ausgesprochen hat. Nämlich A, der Baalskult ist noch nicht beendet, weil der Mann sich immer noch nicht distanziert hat davon, der Achab, das ist nämlich der Punkt. Er besitzt immer noch nicht die Größe, Jakob, mein Freund, sich zu distanzieren. Und zweitens, sie sagt ja, so mögen die Götter tun und hinzufügen. Sie hat auch noch nicht Abschied genommen von ihren Göttern. Und das macht ihm Angst. Und das schmerzt ihn vor allem. Darum will er nicht mehr leben. Das ist genau der Punkt, den ich Ihnen erkläre, warum er nicht leben will. Er will nicht leben, weil er Depression hat. Ich möchte Sie bitten, sich das abzuschminken. Er hat keine Depression. 1000 Millionen Menschen schreiben im Internet, Bruder, von Elia hatte eine Depression. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist dummes Gelaber. Dummes Gelaber. Er hatte keine Depression. Ich habe nämlich mit Ärzten darüber gesprochen, Deborah und ich haben eine Freundin, die eine echte, diagnostizierte Depression hat. Er hat keine Depression. So ein Mann mit diesem Feuer hat keine Depression. Er kennt das Wort nicht. Er hat keine Depression. Nicht dieser Mann. Ich kenne auch keine Depression, weil ich viel zu feurig dafür bin. Es gibt Menschen, die haben das einfach nicht. Was er aber hatte, Ingeborg, ist eine bittere, wenn Sie es bitte notieren, dazu habe ich viele Kommentare für Sie studiert und auch selbst natürlich nachgedacht, er hatte eine bittere Enttäuschung, dass sein großer, durchgreifender Vorgang am Tag nicht die Resultate bringt, Elfi, nach denen er sich so gesehnt hat. Er hat 450 Baalspriester getötet. Er hat gebrannt für Gott. Das war eine Theophanie am Berg Sinai, Hannelore Juncker. Er hat etwas getan, das beispiellos ist seit Mose. Wenn wir das festhalten, Jörg Stoll. Beispiellos seit Mose am Berge Sinai. Machen Sie sich bewusst, was da passiert ist am Berge Karmel, Weinberg Gottes. Ganz Israel ist da. Und die meisten haben es verstanden. Und schreien Adonai Hu Elohim, Gott ist unser wahrer Herrscher. Das ist eine Erregung, eine Ekstase, die das Volk in die höchsten Höhen transportiert hat. Und dann am nächsten Tag kommt Madame und sagt ihm, es wäre überhaupt nichts passiert. Du verschwinde bitte, sonst geschieht dir das, sie umschreibt es, weil sie, wie sie herausgearbeitet haben, ihn, das hat Moria gesagt, ihn gut und gleich setzt auf das Niveau der anderen Seelen, darum sagt sie es ja umschreibenderweise, nicht eben, ich werde dich töten, weil ich eben daran glaube, dass deine Seele genauso ist wie meine Baalsseelen, nämlich primitiv und ihr landet in irgendeinem dunklen, finstern Verlies in der anderen Welt. Und das schmerzt ihn. Darum ist es wichtig, den Satz anzuschauen. Es schmerzt ihn nicht, beziehungsweise ängstigt nicht Charlie. Der Tod, der physische Tod hatte keine Macht über ihn. Denn die rabbinische Tradition sagt, der Mann hat eine Unsterblichkeit in sich. Er wird in den Himmel auffahren. Er hat so eine Größe der jüdischen Tradition, Gudrun und Georg, dass er nie sterben wird. Und er stirbt ja auch zum Schluss nicht. Das heißt, das kann nicht das Motiv sein. Aber was er sieht, dass sein Lebenswerk, der Eifer für Gott, so gefährdet ist, weil Madame immer noch, danke, er sieht, immer noch ihre Götter in den Vordergrund stellt, und sogar Götter, das heißt, er hat noch 1000 Nebengötter neben Astarte, das schmerzt ihn. Und das stürzt ihn nicht in eine Depression, der Mann kennt das Wort nicht, sondern in eine so massive Enttäuschung, so eine massive, nehmen wir es für meine Verbitterung, dass er sagt, ich muss weg, ich kann es nicht mehr ertragen, ich brauche Abstand, ich brauche Abstand. Ich brauche von diesem Theater Abstand. Und ich denke, das wird Ihnen klar, Silke. Das können Sie spüren. Wenn Sie so etwas Großes getan haben, dann ist einfach eine Distanz, nennt man das, ein Abstand nötig. Und das ist für mich der tiefere Grund, warum er sich dorthin legt, warum er sagt, ich kann nicht mehr. Hier in dem Fall nimmt er übrigens einen Knaben mit. Da braucht er einen Knaben. Ich habe gesagt, das ist nicht ein Diener, sondern ein Knaben, der ihn begleitet. Und er geht in die Wüste hinein. Übrigens Wüste. Was bedeutet Wüste, Moriah? Was bedeutet Wüste, Moriah? Du kommst genau richtig. Wüste in der Bibel? Ja. Wo ist unsere Sivana übrigens?
Ja, sie lebt.
Okay, aber sie ist, kommt wieder. Okay, warum sagt die Bibel Wüste? Ich hatte gleich das Wort für Wüste, Moriah. Was bedeutet Wüste in der Bibel? Wiebke, hörst du? Ja, Wiebke, hast du gehört? Genau. Genau. Midbar. Danke für die Brillanz. Ich möchte das hebräische Wort für Wüste nennen. Das ist nämlich alles andere als wüst. Das hebräische Wort für Wüste lautet Midbar. Martha, Ida, Dora, Bertha, Anton, Richard. Midbar. Martha, Ida, Dora, Bertha, Anton, Richard. Midbar. Haben wir schon diverse Sinne. Jetzt will ich etwas ganz Tiefes sagen, Frau Köhn. Frau Helene Köhn. Was bedeutet das Wort Midbar wirklich? Ich will Sie ja mit Wurzelwissen beschenken. Das Wort, danke schön, endlich!
Ich glaube, Gespräch.
Ja, danke schön, Uli. Ach, Uli, du beschenkst mich. Uli ist auferweckt. Deine Auferweckung des Toten. Ja. Uli, deine Beiträge sind mir wichtig. Sag's nochmal.
Das Gespräch.
Das Gespräch oder die Sprechstätte. Merken Sie, wie mit Bar von Davar. Von Davar. Von Davar. Bruder Freund, merken Sie, wie tief die Bibel ist?
Ja.
Merken Sie? Ingeborg, merken Sie, wie tief die Bibel ist? Ist das nicht faszinierend, Wilma Wagner? Ich wiederhole, das hebräische Wort für Wüste ist nicht wie das deutsche wüst und leer und weiß ich, durcheinander und kalt und heiß und steinig. Das wohnt ja dem deutschen Wort wüst in, Verwüstung. Das hebräische Wort denkt ganz anders. Das hebräische Wort Midbar, M-I-D-B-A-R, kommt von Davar, Ledaber, und hat was zu tun mit dem Geheimnis des Sprechens mit Gott in der Einsamkeit und Verlassenheit der Wüste. Und jetzt wird etwas klar. Wer wurde in der Wüste 30 Tage versucht? Natürlich Jesus. In der Wüste passieren ganz große, intime Begegnungen mit Gott, wenn wir das notieren, Elfi aus Darmstadt. Ich wiederhole.
Johannes der Täufer ging in die
Wüste. Natürlich Johannes der Täufer mit Johannesbrot, Kernmehl etc. In der Wüste haben sie immer tiefe, vertrauliche Begegnungen, da war Gespräche mit Gott, wie Uli sagt. Warum? Weil die Wüste gerade durch ihre Kargheit, durch ihre Hitze, durch Gefahr von Skorpionen und Schlangen, durch Mangel an Nahrung, dich einfach in die Situation presst, dass du mit deinem Herrgott in Beziehung trittst. Ganz erlaubt gesprochen. Du siehst keine schönen Margits dort, du siehst keine tollen Hefezöpfe aus Karlsruhe, es gibt ja nichts. Du musst jeden Tag, und noch ein Punkt übrigens, jeden Tag in der Wüste musst du um dein Überleben kämpfen. Du hast kein Aldi. Darf ich bitten, Rita? Du hast kein Aldi, du hast kein Edeka, du hast kein Norma und holst dir mal schnell ein paar Hefezöpfe. Es gibt null. Und wenn du mal ein Ginster findest, wir werden gleich über den Ginster sprechen, dann darfst du froh sein, dass du ein Ginster hast, unter dem du nicht leben kannst. Normalerweise hast du null. Du hast 50 Grad Hitze und Schlangen und Skorpione. Und schau zu, wie du da überlebst. Da macht natürlich die Beziehung zu Gott einen Überlebensmechanismus aus. Und Elia weiß genau, jetzt brauche ich eins ganz dringend, er war ja Mystiker. Ich brauche die Einsamkeit und ich brauche Schluss, Abstand von Baal, Astarte, von dem gesamten Zirkus. Ich denke, das leuchtet Ihnen ein, Wiebke. Dass er einfach sagt, nach diesem Theater, im positiven Sinn, und nach dieser jämmerlichen Enttäuschung, die mir diese Königin bereitet, Wiebke, brauche ich Abstand. Ich gehe nach Beersheba, da wo der Bund, wie gesagt, anfing, und ich spreche mit Gott. Jetzt möchte ich Ihnen kurz noch den Ginster, unbedingt den Ginster, bevor wir... Pause haben wir einen Moment. Ja, gleich Pause. Wer weiß, was Ginster auf Hebräisch bedeutet? Jetzt nämlich hochinteressant. Thomas Elia hat mir vor ein paar Wochen in seinem schönen Buch Botanik der Bibel gezeigt, was ein Ginster kann. Ein Ginster, glaube ich, haben wir noch gesagt, hat sehr tiefe Wurzeln. Was haben wir da gelesen in deinem Buch? Ein Ginster zeichnet sich aus durch lange Wurzeln erstmal. Lange, dünne Wurzeln, die in den Boden reichen. Das ist die Anatomie des Ginsterstraubes. Notieren, genau. Und er kann lange Zeit ohne Wasser aushalten. Er saugt sich voll, kann lange Zeit ohne Wasser aushalten. Das ist natürlich auch die Symbolik für den Eliau. Halte durch, wenn wir das notieren, bitte. Halte durch, sei wie ein Ginster, hab lange Wurzeln.
Pionierpflanze,
wunderbar. Sei ein Pionier. Halte durch, hab lange Wurzeln, geh zu deinen Wurzeln, er geht ja zu deinen Wurzeln nach Beersheba, und halte durch, er kriegt ja bald Essen und Trinken. Aber er will ihm sagen, wie eben der Ginster mit wenig Wasser aushält, sich mit wenig Wasser begnügt, das ist ja das Thema in der Wüste. Da haben sie ja keine literweisen Teichen Wasser und Bad sowieso. Sondern sie müssen wenig Wasser nehmen und mit dem wenig Wasser eben leben. Mehr gibt es nicht. Und das andere, was hilft, ist das Gespräch mit Gott. Und jetzt will ich Ihnen sagen, was das hebräische Wort bedeutet. Jetzt gehen Ihnen nämlich Kronleuchter auf. Noch einmal, wenn Sie Hebräisch können, wird Ihnen die Bibel Licht. Ja, ich muss den Satz immer wieder sagen, weil ich Ihnen Lust machen möchte, morgen sich zu erkundigen im Internet und in Volkshochschulen und in Universitäten, wo Sie Hebräisch lernen können. Gut, ich empfehle es euch.
Hier in der Tagungsstelle.
In der Tagungsstelle bei Dr. Grimm, bei meinem Kollegen. Wunderbar, genau, Dr. Grimm, der macht das noch.
Ja, ja.
Mein Kollege Grimm, kommen Sie bitte hier in die Tagungsstätte. Und wenn Sie weiter weg wohnen, die Helene wohnt ja oben in Köln, dann gucken Sie Uni Köln. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich möchte es wieder sagen, Hebräisch zu lernen. Und manche sind ja verrentet. Bitte nutzen Sie Ihre kostbare Zeit, Margit, auch. Du hast so einen tollen Kopf.
Ich habe gerade festgestellt,
Ja, macht doch was in Graz, erkundigt euch, wenn ihr die jüdische Gemeinde anruft. Nochmal, ich will gerade noch was sagen. Also, das hebräische Wort ist nicht einfach nur Ginster, ein spezifisch deutsches Wort, das sich aus einer deutschen Etymologie entwickelt, sondern es ist ein ganz anderes Wort. Das heißt Rotem. Ich buchstabiere das Wort Rotem. Rotem schreibt sich Richard Otto Theodor Emil Martha. Richard Otto Theodor Emil Martha. Rotem. Ein Rotem mit Martha. Und jetzt will ich Ihnen erklären, was das bedeutet. Es ist einfach faszinierend hebräisch. Ich möchte Ihnen ja nur Lust machen, nichts weiter. Ich möchte Sie nicht belehren im negativen Sinn, sondern Sie beschenken. Das Wort Rotem, das weiß jeder Fachmann des Hebräischen, kommt von einer sehr interessanten Wurzel, die heißt Ratam. Wenn Sie aufschreiben, Ratam, die Wurzel des Wortes. Die Wurzel, die etymologische Hintergrund, die Wurzel des Wortes heißt Ratam. Richard Anton Theodor Anton Martha, Ratam. Und Ratam heißt, jetzt ist hochgradig interessant, Waltraud, Ratam heißt so viel wie sich zügeln. Sich zügeln, sich beherrschen, sich, wie nennt man das, was man auf dem Pferd macht? In Zaum halten. Notieren wir Wilma Wagner. Das Wort Ratam, könnt ihr in jedem Wörterbuch nachlesen. Ratam heißt sich zügeln, Helene Köhn, sich zügeln, sich beherrschen, in Anführungszeichen, und den Zaum anlegen, den Zaum eines Pferdes. Daher kommt das, weil es vom Pferd gedacht ist. Und die Anspielung ist natürlich klar. Oder ich lasse Sie mal aussprechen, Waltraud. Waltraud, ich finde eine schöne Stimme hören. Was heißt das, wenn ich das eben erklärt habe? Was ist die Botschaft des Ginsters für Eliyahu? Wenn du den Rotten im Auge hast. Was ist die Botschaft für ihn? Warum findet er ausgerechnet einen Ginster und nicht wie seinerzeit Jonah? Der fand nämlich was in der Wüste? Jonah fand einen Rizinusstrauch. Ein Kikajon. Warum findet unser Elia nicht einen Rizinusstrauch oder weiß ich was, irgend so ein Dornbusch? Sondern er findet ausgerechnet ein Ginster, der Rotten heißt. Das ist natürlich eine Botschaft, von der Botschaft. Walter, was ist die Botschaft?
Ja, das ist jetzt vielleicht zügig, genauso gewaltsam weiterzuhandeln, weiter umzubringen.
Nee, Zügel heißt doch das Gegenteil. Zügel heißt doch Zügle. Was soll er zügeln? Was? Was hat sie gesagt nochmal?
Sich selber zu zügeln.
Ach, sich habe ich nicht gehört. Sich zügeln.
Sich selber zu zügeln und sich weiter umzubringen.
Weiter, genau. Und was soll er noch zügeln? Dankeschön. Noch etwas zügeln.
Seinen Eifer.
Seinen Eifer zügeln und noch etwas, worin steckt er im Moment? Nicht in einer Depression, sondern in einer Enttäuschung. Enttäuschung. Dankeschön. Wir notieren, zügle deinen Eifer, du hast genug geeifert. Richtig, dankeschön. Dein Brennen darf etwas heruntergestuft werden, so wie wenn sie die Herdplatte mal runterschieben, von 9 auf 3, nicht volle Hitze. Zügle deine Hitze, aber auch, weil Gott ja ein liebevoller, zärtlicher Gott ist, zügle deine Enttäuschung. Deine Enttäuschung ist nicht in dem Maß, in dem du sie lebst, angebracht. Zügle dein Feuer und dein Feuer, Herdplatte runterdrehen, von 9 auf 3. Der will ja natürlich weitermachen, aber Gott sagt, nein, jetzt ist es gut, dass du dich mal zurückziehst, dass du einen Abstand nimmst. Und zweitens, zügle bitte auch deine Enttäuschung. Er ist ja voll enttäuscht. Der Mann ist ja voller Emotionen, so wie ich. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. War er vorher himmelhoch jauchzend, ist er nun zu Tode betrübt. Und Gott sagt ihm, so wie das eine nicht berechtigt war, dieses Überschießende, das Stichwort Mord an 450 Menschen war nicht nötig, so ist im Moment dein Fall in diese Enttäuschung, in diese Aussichtslosigkeit auch nicht nötig. Und das ist wunderbar. Das leite ich daraus ab, dass Gott ihm durch den Rotem, Moraya, schreib das auf, du liebst doch Wortanalyse, Rotem, Ratam, durch Ratam ihm sagen will, Elia, du brauchst diese Exzesse nicht, das ist der Punkt. Du brauchst deine exzessiven Ausbrüche nicht, Charlie, weder in die eine noch in die andere Richtung. Weder musst du himmelhoch jauchzen sein, sodass du Menschen wie wild umbringst und völlig ausrastest, noch brauchst du das andere Extrem, Helfilein, dass du in ein Loch fällst, ein berühmtes Loch, und sagst, ach, jetzt will ich gar nichts mehr, jetzt will ich einfach nur warten, bis alles vorbei ist, ich habe versagt, ich habe alles schlecht gemacht, kennst du doch solche Dinge. Das ist für mich nicht Depression, das ist für mich einfach nur eine wahnsinnige Enttäuschung. Nur eine wahnsinnige Schwarzmalerei. Und Gott will ihm sagen über diesen Rotten, nein, er wird ja gleich deutlicher werden, der liebe Gott, durch den Engel und das Brot und so weiter. Er will ihm aber durch diese feine Anspielung des Ginsters sagen, schau dir den Ginster an, der kann auch durchhalten, du kannst mehr aushalten, als du denkst. Mal so ausgesprochen.
Du legst dich jetzt auch unter den Ginster und wir machen die Pause. Okay.
Wie lange? Viertelstunde reicht doch, oder?